SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph einen schönen Freitagabend. Israels Premier Netanyahu hat einem Militäreinsatz in Rafah zugestimmt. Russland wählt dazu das SWR-Tagesgespräch mit dem SPD-Außenpolitiker Nils Schmid. Und Deutschland ist auf Kurs bei den Klimazielen wegen schwacher Konjunktur. Das und mehr hier bis 6:30. In Rafah im südlichen Gazastreifen, direkt an der Grenze zu Ägypten, vermuten israelische Militärs die letzte Hochburg der Hamas-Terroristen. Israels Premier Netanyahu hat jetzt den Plänen für eine Offensive in Rafah zugestimmt. Dorthin haben sich aber auch Zehntausende Palästinenser vor den Kämpfen im übrigen Gazastreifen geflüchtet. Gleichzeitig gibt es ein Angebot der Hamas für eine 6-wöchige Feuerpause, das Netanyahu umgehend abgelehnt hat. Der damit verbundene Deal zur Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln sei unrealistisch. Aus Tel Aviv der Bericht von Sophie von der Tann.
Sie rufen die Namen der Geiseln, fordern, dass sie sofort freikommen. Angehörige der Verschleppten und ihre Unterstützer. Am Mittag vor dem israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Darin tagt das israelische Kriegskabinett. Es geht um ein neues Angebot der Hamas.
They can hear us from here, the people that make the big decisions.
Sie können uns von hier aus hören, die, die die großen Entscheidungen treffen, sagt Maya Habari, deren Freundin Romy Gonen vom Nova-Festival nach Gaza verschleppt wurde. Und wir wollen alles tun, um Romy nach Hause zu bringen, weil sie jetzt schon so lange im Gazastreifen ist und es einfach unfassbar ist, dass wir immer noch hier demonstrieren müssen, damit die Regierung die richtige Entscheidung trifft. Im Gebäude hinter ihr berät das israelische Kriegskabinett über das jüngste Angebot der Hamas. Demnach sollen während einer 6-wöchigen Feuerpause israelische Frauen, Kinder, ältere Menschen und Kranke freikommen. Im Gegenzug fordert die Hamas, dass Israel bis zu 1000 Gefangene aus israelischen Gefängnissen freilässt. Bisher hatte die Hamas einen dauerhaften Waffenstillstand als Bedingung gestellt für jegliche Freilassung von Geiseln. Nun solle die Feuerpause eine erste Phase sein, die dann zu einem vollständigen Abzug der israelischen Truppen und einem dauerhaften Waffenstillstand führen solle. Gil Dickmann, dessen Cousine Carmel Gatt als Geisel in Gaza ist, will, dass die Regierung dem zustimmt. Wir wissen, dass die meisten Geiseln noch leben, aber sie sterben täglich. Wir haben große Angst, dass die nächste Nachricht sein wird, dass meine Cousine tot ist. Wir können nicht weiter in diesem Albtraum leben. Rund 130 Geiseln werden nach wie vor in Gaza vermutet. Mindestens 32 sollen tot sein. Gleichzeitig die Geiseln zu befreien und die Hamas in schweren Gefechten in Gaza zu zerstören, diese beiden Ziele zu erreichen, so wie die israelische Regierung es immer wieder sagt, das hält Gil Dickmann für unmöglich. Erst müssten die Verschleppten endlich freikommen. Sie hätten keine Zeit mehr. So sieht es auch Eyal Calderon, dessen Cousin Ofer nach Gaza verschleppt wurde. Kein Preis sei zu hoch. Es gibt hier keine guten Optionen. Es gibt nur eine schlechte und eine noch schlechtere. Aber die wäre es, dass die Geiseln sterben, in Gaza, in den Tunneln. Das wäre das Schlimmste. Nach der Sitzung des Kriegskabinetts sendet Premierminister Netanyahu gemischte Signale. Er bezeichnet das Angebot der Hamas als nach wie vor unrealistisch. Allerdings will er erneut eine Delegation nach Katar schicken. Die Verhandlungen sollen immerhin weitergehen.
Der Bericht aus Tel Aviv war das von Sophie von der Tann. Und es geht jetzt um den weiteren großen Krisenherd in der Welt, die Ukraine. Von Russland angegriffen. Da läuft es im Moment nicht gut zwischen Berlin und Paris, vor allem in der Frage, wie die Ukraine weiter unterstützt werden soll. Auf der einen Seite der selbsternannte Friedenskanzler Olaf Scholz, der Besonnene, der der Ukraine keine Taurus-Marschflugkörper mit hoher Reichweite geben möchte. Auf der anderen Seite Macron, der Heißsporn der Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließen will. Beide haben sich heute zunächst im Kanzleramt getroffen. Genug zu bereden gab es ja allemal. Danach ist die Runde dann erweitert worden um den Ministerpräsidenten Tusk aus Polen. Das sogenannte Format des Weimarer Dreiecks. Aus Berlin der Bericht von Lothar Lenz.
2 Stunden lang redeten die drei über das eine Thema, das die europäische Agenda genauso beherrscht wie die Innenpolitik der Bundesrepublik, Frankreichs und Polens. Russlands Krieg gegen die Ukraine.
Wir alle drei meinen es ernst mit unserer Unterstützung der Ukraine. Mehr denn je gilt, Unsere Einheit ist unsere Stärke,
sagte Olaf Scholz nach seinem Gespräch mit Macron und Tusk. Der Bundeskanzler kündigte an, die drei Länder wollten zusätzliche Waffen für die Ukraine auf dem Weltmarkt beschaffen und auch die Produktion von Munition und militärischem Gerät in der Ukraine selbst unterstützen. Außerdem sollen russische Vermögen, die in der EU beschlagnahmt wurden, für Waffenverkäufe zugunsten der Ukraine verwendet werden. Ein sogenanntes Einfrieren des Ukraine-Kriegs, wie es der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich gestern im Bundestag als Vision gezeichnet hatte und dafür auch aus der Ampelkoalition scharf kritisiert wurde, griff der Bundeskanzler heute nicht auf. Im Gegenteil, Scholz zieht wohl ins Kalkül, dass der Krieg noch länger dauert.
Unser gemeinsames Ziel ist und bleibt es, sicherzustellen, dass die Ukraine sich gegen die russische Aggression wirksam verteidigen kann. Und wir werden in unserem Engagement nicht nachlassen.
Auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron betonte vor allem die Einigkeit zwischen Berlin, Paris und Warschau. Wie der Kanzler schon gesagt hat, wir alle drei haben den klaren Willen, alles zu tun und es lange genug durchzuhalten, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Innerhalb der EU, sagte Macron weiter, werde man sich dafür einsetzen, die nachhaltige Finanzierung der Ukraine-Hilfen sicherzustellen. Das Treffen heute im Kanzleramt habe die Einigkeit gestärkt, sagte Macron, was auch heißen kann, sie wurde wiederhergestellt. Einigkeit zum Beispiel darüber, dass es keine Eskalation geben dürfe. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hatte Olaf Scholz und Emmanuel Macron offenbar von seinem jüngsten Besuch in Washington berichtet. Mit Blick auf einen möglichen Wahlerfolg Donald Trumps bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA, sagte Tusk, die Europäer müssten mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen. Wir sind uns alle einig, dass es in der Ukraine um die Sicherheit unseres Kontinents geht und auch darüber, dass die Verantwortung für die Aggression bei Russland liegt. Im Übrigen sei Bundeskanzler Scholz kein Zögerer, ergänzte Tusk. Der Gastgeber wird das nicht ungern gehört haben. Beim Gruppenfoto nach den Statements, Fragen waren nicht zugelassen, stellte sich der Bundeskanzler zwischen seine Gesprächspartner aus Frankreich und Polen und zeigte sein strahlendstes Lächeln in die Kamera. Ganz so, als habe es Differenzen zwischen Berlin, Paris und Warschau nie gegeben.
Der Bericht von unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz. Und zum heutigen Treffen des Weimarer Dreiecks der Kommentar von Martin Ganselmeier.
Auch wenn es nur Statements und keine Pressekonferenz gab, das Signal, das Scholz, Macron und Tusk von Berlin aus senden wollten, war eindeutig. Die drei wichtigsten EU-Länder ziehen wieder an einem Strang und unterstützen die Ukraine noch stärker als bisher. Mit mehr Munition, mehr Waffen und mehr Geld. Der gemeinsame Händedruck der drei Regierungschefs am Ende war wie das Drücken einer Reset-Taste. Die für Europa entscheidende Achse Paris-Berlin und Warschau ist zurück. Die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks kommt gerade noch rechtzeitig. In einem halben Jahr werden die Amerikaner wählen. Donald Trump, der NATO-Kritiker und Putin-Freund, könnte erneut ins Weiße Haus einziehen. Trump wird die Ukraine wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Ohne die Amerikaner müssten die Europäer ihre Unterstützung für die Ukraine deutlich steigern. Dieser enorme Kraftakt kann nur in einem engen Schulterschluss zwischen Paris, Berlin und Warschau gelingen. Die strategischen Differenzen zwischen Scholz und Macron werden sicher nicht verschwinden. Doch ein fortdauernder Streit der beiden über Bodentruppen oder Taurus-Raketen helfen der Ukraine nicht weiter. Sie braucht dringend mehr Munition, mehr Waffen und mehr Geld. Dafür alle Kräfte zu bündeln, darin stimmen Frankreich, Deutschland und Polen zum Glück überein. Und das ist das wichtige Signal, das von Berlin aus nach Kiew, vor allem aber nach Moskau geht.
Das war der Kommentar von Martin Ganselmeier. In der DDR hieß es früher inoffiziell Zettel falten, wenn gewählt wurde. Und es verbietet sich auch in Russland von Wahlen zu reden, in dieser einst so stolzen Nation, die verkommen ist zu einer Quasi-Diktatur mit einem Mafia-Paten an ihrer Spitze. Der, Putin, trägt offiziell den Titel Präsident und wird sich von heute bis Sonntag bestätigen lassen. Eine Wahl haben die Russen ja nicht. Und so steht das Ergebnis schon lange fest. Ob es nun 65, 70 oder gar 80% am Ende werden, das muss noch vielleicht bei einer guten Flasche Wodka ausgekungelt werden. Heute haben die ersten Wahllokale in dem Riesenreich geöffnet. Bis Sonntag können die Russen ihre Stimme abgeben bzw. Zettel falten. Unser Korrespondent Björn Blaschke berichtet vom Auftakt.
Ohne ernstzunehmende Gegenkandidaten will sich Wladimir Putin für weitere 6 Jahre im Amt des russischen Präsidenten bestätigen lassen. Die Wählerinnen und Wähler können noch bis Sonntag ihre Stimme abgeben, auch in den Regionen der Ukraine, die Russland im Frühjahr 2022 besetzte. Der 71-jährige Putin kandidiert praktisch unangefochten. Seine politischen Gegner sitzen entweder im Gefängnis oder sind im Exil. Einige wenige, die noch in Freiheit sind, wurden nicht als Kandidaten zur Wahl zugelassen. Trotzdem gibt es Widerstand gegen die Stimmabgabe. In mehreren Wahllokalen des Landes, unter anderem in einem in Moskau, gossen Saboteure Farbe in Wahlurnen. Es gab Cyberattacken bei der elektronischen Stimmabgabe. In Moskau setzte eine Frau eine Wahlurne in Brand. In St. Petersburg versuchte eine andere Frau, einen Molotow-Cocktail auf ein Wahllokal zu werfen, wurde aber daran gehindert. Und in Belgorod, an der Grenze zur Ukraine, mussten die Wahllokale zeitweilig schließen, weil die Stadt beschossen wurde. Darüber hinaus verlief die Stimmabgabe nach offiziellen Angaben jedoch geordnet. Unabhängige Wahlbeobachter, zum Beispiel der OSZE, wurden allerdings nicht eingeladen.
Der Bericht von unserem Korrespondenten Björn Blaschke. Und EU-Ratspräsident Michel hat dem russischen Präsidenten Putin schon mal Glückwünsche übermittelt. Kurz nach Öffnung der Wahllokale in Russland spottete er auf X, ehemals Twitter: Gratulation zum Erdrutschsieg bei den heute beginnenden Wahlen. Eines wird die sogenannte Wahl in Russland sicher haben: Auswirkungen, auch auf die Außenpolitik und natürlich auf die deutsche. Darum geht es im SWR2-Tagesgespräch mit Nils Schmid. Der Nürtinger ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Herr Schmid, erwarten Sie, dass ein im Amt bestätigter Präsident Putin in irgendeiner Art und Weise anders sein wird als vorher?
Nein, wir haben ja die letzten Jahre gesehen, wie Putin immer stärker die innenpolitische Kontrolle angezogen hat. Das ist ja Russland jetzt auf dem Weg in eine lumpenreine Diktatur. Und auch außenpolitisch haben wir die aggressive Außenpolitik schon seit vielen Jahren feststellen müssen. Er wird sich formal bestätigt sehen, aber er wird die Politik so weiter betreiben, wie wir sie leider kennen.
Was heißt das jetzt für den außenpolitischen Umgang mit Russland?
Es wird so weitergehen wie bisher. Wir werden die russische Aggression in der Ukraine eindämmen müssen, indem wir der Ukraine helfen, auch mit weiteren Waffenlieferungen. Und wir müssen damit rechnen, dass unabhängig von einem möglichen Frieden, Waffenstillstand, von Verhandlungen mit der Ukraine, die russische Außenpolitik imperialistisch und aggressiv bleiben wird. Das ist eine Konstante, die über die Ukraine hinausreichen wird. Es wird also in den nächsten Jahren sehr viel darauf ankommen, die Geschlossenheit des Westens, Europas gegenüber Russland zu wahren und europäische Sicherheit gegen Russland zu organisieren.
Über die Schwierigkeiten, diese Geschlossenheit zu wahren, reden wir gleich noch. Es ist aber schon eine ganze Weile her, dass Kanzler Scholz zuletzt mit Putin telefoniert hat. Wird er denn jetzt nach der Wahl im Kreml anrufen?
Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Wir haben ja leider feststellen müssen, dass die letzten Telefonkontakte in der Sache nichts bewegt haben. Sie haben bestenfalls dazu beigetragen, dass Putin ein ungeschmücktes Bild der Lage in der Ukraine vermittelt bekommen hat. Aber wir sehen, dass Putin nur auf die militärische Gewalt zur Durchsetzung russischer Interessen in der Ukraine setzt, nicht zur ernsthaften Verhandlung bereit ist. Deshalb sind in diesem Stadium Gespräche wenig aussichtsreich. Mhm. Das wird sich dann ändern, wenn Putin aufgrund der militärischen Leistungsfähigkeit der Ukraine an den Punkt kommt, dass er mit militärischen Mitteln nicht seine Ziele erreichen kann. Dann werden unter Umständen Gespräche und auch Vermittlungsangebote von Dritten relevant. Bis dahin müssen wir die Ukraine weiter in ihrem Abwehrkampf unterstützen.
Im Bundestag ist ja diese Woche hitzig diskutiert worden über die Verteidigungspolitik, die Außenpolitik rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Kreuzfeuer der Kritik stand da immer wieder der Kanzler mit miserablen Sympathie- und Umfragewerten zurzeit. Wie sicher sitzt Olaf Scholz denn eigentlich noch im Sattel?
sehr sicher. Gerade in der Ukraine-Politik hat er eine breite Unterstützung der Bevölkerung. Und darauf aufbauend hat er jetzt auch in den Streitfragen, die anstehen, bei der sogenannten Taurus-Lieferung, klar gemacht, wo er steht und was seine Beweggründe sind.
Die Opposition wirft ihm Panikmache vor und deswegen auch die Zustimmungswerte, zumindest was die Frage angeht, Taurus-Marschflugkörper nicht zu liefern.
Das hat aber mit den allgemeinen Zustimmungswerten nichts zu tun. Die Ukraine-Politik des Kanzlers wird breit getragen, übrigens auch nach Umfragen von CDU-CSU-Anhängern. Dass die Regierung in einem schwierigen Fahrwasser ist, ist unbestreitbar. Darunter leiden alle drei Regierungsparteien, hat aber mit der Frage der Taurus-Lieferung nichts zu tun.
Scholz trifft sich heute mit Frankreichs Präsident Macron, mit Polens Premier Tusk. Vor allem das wichtige Verhältnis zum Élysée ist ja, wenn wir uns ehrlich machen, derzeit ziemlich gestört. Forsch wird in Paris über Bodentruppen nachgedacht, besonnen wird in Berlin, wir haben ja eben drüber gesprochen, die Taurus-Lieferung ausgeschlossen. Warum zieht man da nicht an einem Strang in der Ukraine Unterstützung?
In den konkreten Fragen gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Sowas kommt vor, weil wir auch unterschiedliche strategische Kulturen haben. In der Ukraine-Frage selbst sehen wir seit 2 Jahren eine gleichgerichtete Haltung, ob es um den EU-Beitritt der Ukraine geht, ob es um die Waffenlieferung geht.
Ja, gerade bei den Waffenlieferungen doch nicht?
Doch, natürlich. Also die Ausnahme von Taurus, aber wir haben Schritt für Schritt die
Ausnahme Waffenlieferung.
Aber die Franzosen haben eben auch keinen Taurus. Die Franzosen liefern keine Kampfpanzer, wir liefern welche. Also es gibt da immer wieder nationale Unterschiede.
Ja, aber dafür sagt Macron, Bodentruppen sind für ihn denkbar. Das wird ja nun von Herrn Scholz ausgeschlossen.
Ja, und auch von den Amerikanern und von vielen anderen
NATO-Partnern. Ja, aber da haben wir schon mal zwei Sachen, wo man bei der Unterstützung der Ukraine eben auch nicht an einem Strang zieht. Hilft denn das Treffen des Weimarer Dreiecks heute vielleicht, da auch Missstimmungen auszuräumen und wieder auf Linie zu kommen?
Also Treffen helfen immer, aber das Weimarer Dreieck-Treffen ist vor allem die Gelegenheit, die Zusammenarbeit mit Polen auf eine neue Grundlage zu heben. Wir sind ja alle froh, dass wir einen Partner in Warschau haben und nicht einer, der gegen die EU und gegen Deutschland und Frankreich arbeitet.
Aber auch
und gerade wenn es um die Ukraine geht, kommt Polen eine ganz wichtige Rolle zu. Schließlich haben die beispielsweise auch ganz viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, was eine großartige Leistung ist.
Auch da muss man sagen, Polen beispielsweise tritt für ein NATO-Ziel von 3% BIP für Rüstungsausgaben, Verteidigungsausgaben ein. Wir schaffen nicht mal die 2%.
Also wir haben jetzt die 2% erreicht und werden sie auch in Zukunft erreichen.
Das ist nicht sicher.
Ja, aber das ist so sicher, wie Haushalte eben sicher sind. In dieser Wahlperiode werden wir es erreichen und danach ist eine neue Wahlperiode, so wie in anderen Ländern auch. Die 3% ist für Polen ein legitimes Ziel und wir werden sicher in den nächsten Jahren, unabhängig jetzt von Zahlengrößen, die vorgegeben sind, deutlich mehr für die Verteidigung ausgeben müssen, weil wir in einem langwährenden Konflikt mit Russland sind, der über den Krieg in der Ukraine hinausreicht und wo wir zusammenhalten müssen und insbesondere die Ostflanke der NATO stärken müssen, auch durch Truppenstationierung zum Beispiel in Litauen. Die Franzosen sind sehr engagiert in Rumänien. Auch dieses wird ein Zeichen sein, was vom Treffen im Weimarer Dreieck ausgeht, dass wir die Ostflanke schützen und die NATO-Partner sich da auf die drei Länder verlassen können.
Sagt Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im SWR2-Tagesgespräch. Und Sie können das Tagesgespräch und auch die ganze SWR2-Aktuell-Sendung wie gewohnt jederzeit nochmal nachhören oder auch herunterladen auf swr2.de. Große Freude bei Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er sieht Deutschland auf Kurs beim Klimaschutz. Der grünen Politiker bezieht sich dabei auf Daten des Umweltbundesamtes. Laut Klimaschutzgesetz soll der Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 65% runter, bezogen auf die Werte von 1990. Aktuell hat Deutschland seinen Ausstoß um 46% gesenkt. Dabei hätten Industrie- und Energiewirtschaft ihre Ziele bereits übererfüllt. Verkehr- und Gebäudesektor würden aber hinterherhinken. Kleiner Schönheitsfehler dabei, durch die schwächelnde Konjunktur sei die Energienachfrage der Industrie derzeit gering. Was ist dran an der frohen Botschaft? Jan Zimmermann berichtet.
Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zeigt sich erleichtert. Deutschland komme beim Klimaschutz voran.
Wir sind auf Kurs. Wir haben Deutschland an der Stelle auf Kurs gebracht. und wir müssen Kurs halten.
Der grüne Politiker freut sich über den neuen Projektionsbericht des Umweltbundesamts. Nach diesem kann Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erreichen, sagt Dirk Messner, der Chef der Behörde.
Das ist wirklich eine starke Perspektive. Die Richtung und die Geschwindigkeit, die wir jetzt aufgenommen haben, ist sehr interessant und passt.
Nach den Berechnungen von Messner und seinem Team gehen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um fast 64% im Vergleich zu 1990 zurück. Noch vor 3 Jahren wurde ein deutlich geringerer Rückgang prognostiziert. Das gesteckte Klimaziel bis 2030 liegt bei mindestens 65% weniger CO2 als 1990 und rückt damit in greifbare Nähe. Die Gründe seien vielfältig. Vor allem im Energiesektor werde CO2 eingespart, zum Beispiel durch den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch der importierte Strom aus anderen EU-Ländern komme immer weniger, zum Beispiel aus klimaschädlichen Kohlekraftwerken.
Interessant ist hier, dass 60% der Importe im Strombereich, die wir getätigt haben, auch auf Erneuerbare zurückgehen. Europa insgesamt wird grüner, was die Stromproduktion angeht.
Allerdings ist die Entwicklung in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich. Neben dem Energiesektor werden auch in der Industrie, der Landwirtschaft und der Abfallwirtschaft mehr Treibhausgase eingespart als erwartet. Im Gebäudebereich und im Verkehr ist das Gegenteil der Fall. Hier werden die Klimaziele wie in der Vergangenheit verfehlt.
Da ist die Lücke noch sehr groß und sie kann nur geschlossen werden oder überkompensiert werden durch mehr Erfüllung in anderen Bereichen, die ja auch wiederum mit Zumutungen verbunden sind.
Im vergangenen Jahr sei der Rückgang der Treibhausgasemissionen besonders stark gewesen, -10%. Hauptgrund sind nicht die Klimaschutzmaßnahmen, sondern der Produktionsrückgang in der energieintensiven Industrie infolge der hohen Energiepreise. Wirtschaftsminister Habeck räumt ein.
Insofern finde ich auch, das Jahr 2023 ist nichts, das man ins Schaufenster stellen kann.
Kritik an der Projektion des Umweltbundesamts kommt von der Union. Der energiepolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Andreas Jung, hält die Berechnungen für unsicher.
Die Regierung hat eine Erneuerbarenlücke, eine Netzlücke und eine Kraftwerkslücke. Sie ist in all diesen Bereichen hinter ihren eigenen Zielen zurück. Aber genau diese Ziele werden in dem Bericht als erfüllt unterstellt. Das heißt, es ist wünsch dir was.
Skeptisch äußern sich auch Umwelt- und Klimaschutzverbände. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude liege die Bundesregierung noch sehr weit von ihren Zielen entfernt.
Der Bericht von Jan Zimmermann. Habeck, das Umweltbundesamt und die Klimaziele. Martin Polanski kommentiert.
Was passiert, wenn ein Land in einer Rezession ist und die Energiepreise sehr hoch sind? Haushalte und Betriebe verbrauchen dann weniger Energie, die Industrie fährt die Produktion zurück, die Menschen heizen weniger aus Sorge vor der nächsten Rechnung. Genau das war im letzten Jahr der Fall. Wenn wegen der schlechten Wirtschaftslage weniger Energie verbraucht wird, heißt das aber auch, es werden weniger Treibhausgase ausgestoßen. Auch das war im letzten Jahr der Fall. Immerhin wurden 10% weniger der klimaschädlichen Gase in die Luft geblasen als 2022. Soll man das jetzt gut oder schlecht finden? Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck versuchte heute vor allem eine Erfolgsgeschichte zu verbreiten. Die Daten für 2023 hätten wegen der Wirtschaftslage zwar Licht und Schatten, so Habeck, aber insgesamt sei der Klimaschutz erfolgreich, vor allem mit Blick in die Zukunft. Richtig ist, der Ausbau der Erneuerbaren ist zuletzt zwar wieder etwas vorangekommen, das gilt aber vor allem für Photovoltaikanlagen, der Zubau an Windrädern war dagegen eher mäßig. Auch in den so dringenden Ausbau der Übertragungsnetze kommt nun etwas Bewegung. All das hat dazu beigetragen, dass in der Stromproduktion weniger Treibhausgase ausgestoßen wurden. Aber insgesamt hat das letzte Jahr vor allem eins deutlich gemacht, wenn der klimagerechte Umbau des Landes mit einer Schrumpfung der Wirtschaft zusammenfällt, geht das auf Kosten der Akzeptanz des Klimaschutzes. Auch wenn Habeck und viele Grüne das wahrscheinlich nur schwer nachvollziehen können, viele Menschen im Land haben inzwischen größere Sorge vor einem Niedergang des Standortes Deutschland, vor dem schleichenden Verlust des Wohlstandes als vor dem Klimawandel. Das gilt umso mehr für den Blick nach vorne. Habeck hat zwar heute nachdrücklich auf die neuesten Projektionen des Umweltbundesamtes verwiesen, wonach Deutschland auch mit guten Wachstumszahlen seine Klimaziele für 2030 erreichen kann. Aber diese Projektionen sind mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Lässt sich das Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren tatsächlich verdreifachen, wie von der Ampelregierung angestrebt? Gelingt die Umrüstung wichtiger Industriebranchen wie Stahl, Chemie oder Auto, ohne an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren? Und werden sich die hohen Erwartungen an grünen Wasserstoff für die Energie- und Wirtschaftswende erfüllen? Habeck geht mit seinem Kurs ein hohes Risiko für den Standort Deutschland ein. Projektionszahlen aus dem Umweltbundesamt als Beleg dafür zu nehmen, dass Deutschland auf dem richtigen Kurs sei, ist ziemlich gewagt. Robert Habeck sieht sich zwar am liebsten als Klimaschutzminister und die heutigen Daten und Projektionen zum Treibhausgasausstoß waren für ihn eine schöne Sache. Aber mehr denn je ist derzeit der Wirtschaftsminister gefordert.
Martin Polanski kommentierte und soweit SWR 2 aktuell. Ich bin Florian Rudolf.